Selbstmord als anerkannte, ehrenhafte Form einem gesellschaftlichen Druck entgegenzutreten. Ein Punkt, der übrigens Emil Durkheim zu seinem berühmten Klassiker über den Selbstmord animiert hat, weil er gemerkt hat, hoppla, da gibt es Gesellschaften, die den Selbstmord hochhalten und nicht ächten, wie jedenfalls der Katholizismus. Das heißt, das nur als ein Beispiel, um zu zeigen, die Welt der Erwachsenen bei den Trobriandern war eine durchaus von starken und auch imperativen Normen charakterisierte, die aber wohl auch deshalb nur möglich war, stabil, ohne Zentralgewalt, ohne Militärapparat, also kurz ohne Staat, gelebt zu werden, internalisiert zu werden, weil davor in der Zeit der Pubertät so viel erlaubt und so viel auch ausgelebt werden konnte innerhalb der rituellen Grenzen des Jugendhauses. In diesem Jugendhaus waren sehr wohl auch gleichgeschlechtliche Beziehungen möglich und erlaubt und toleriert, ebenso wie gegengeschlechtliche Beziehungen. Die ganze Sache kennt eine viel repressivere Variante Neuguinea, wo die ritualisierte Homosexualität eben unter ganz anderen Bedingungen existiert, nämlich solchen, wo sie als misogynes Instrument zur Sozialisierung von frauenfeindlichen, männerbündischen Gesellschaften verwendet wird. Ein Punkt, der eben auch auf die ganz richtig von Eva Kreisky oft betonte Facette der Männerbünde nur en passant hinweisen soll. Solche Männerbünde wie dort gibt es also hier in Trobriand nicht. Und ich meine, dass das natürlich für eine nach ihrer Zukunft suchende westliche Gesellschaft tatsächlich dann die Metapher war, die zumindest die Frage nach utopischen Potenzialen in unserer eigenen Gesellschaft enthielt. Margaret Mead hat wenige Jahre später nach Bronislaw Malinowski auf ganz ähnliche Weise mit Coming of Age in Samoa dieselbe Frage gestellt. Gibt es hier nicht Potenziale, die Körperlichkeit und Gesellschaft anders lebbar machen können, als es bei uns der Fall ist? Sie hat sich allerdings in einigen wichtigen Punkten so weit in der Ethnographie geirrt, dass man ihr nach ihrem Tod in zum Teil ungerechter Weise ihre Fehler übel genommen hat. Damit komme ich zum zweiten Beispiel, das ganz woanders angesiedelt ist, nämlich, wie schon angekündigt, in Westasien. Den Malinowski, glaube ich, muss ich nicht aufschreiben, man schreibt ihn mit W und mit I am Schluss. Der wichtigste Autor für das zweite Fallbeispiel ist ein gewisser Wilfert Madelung, ein berühmter Islamwissenschaftler und Orientalist, mit dem ich jetzt ganz kurz das, worum es hier geht, ein bisschen näher anführen möchte. Wir haben es nicht mit allen arabischen und nicht mit allen islamischen Gesellschaften zu tun. Ich beziehe mich vor allem auf das 12., 13., 14. Jahrhundert, wo die Quellen hier relativ gut gelagert sind. Und ich beziehe mich vor allem auf die Geschichte jener Region, mit der ich mich am besten auskenne, Südwestarabien. Hier haben wir vom Religiösen einen islamischen Mainstream, der teils sunnitisch und teils schiitisch ist und wo die Dinge relativ klar sind, was die Geschlechterverhältnisse betrifft. Ich komme darauf noch einmal zurück, wenn ich mich vorher, bevor ich auf diesen Mainstream der Geschlechterverhältnisse und des Vorstellens von Körperlichkeit näher eingehe, auf die Fremdkörper näher fokussiere. Die Fremdkörper in diesem Kontext, wie gesagt, jemenitisches, südwestarabisches Hochmittelalter, sind den zusammenfassenden Schilderungen von Madelung entsprechend am besten symbolisiert in einer bestimmten muslimischen Minderheit, den Ismaeliten. Der Ismailia hat man alles Mögliche nachgesagt, von Verschwendung über Sittenlosigkeit bis zu internationalen Verschwörungen. Bekannt ist Ihnen, auch wenn Sie sich für den Islam überhaupt nicht besonders interessieren sollten, wahrscheinlich der Aga Khan als einer der berühmtesten Repräsentanten der Ismailia in der Gegenwart, eben ein wohlwollender Millionär, der kürzlich verstorben ist, von dem man alles Mögliche immer in den Illustrierten auch bei uns gelesen hat. Gar so wohlwollend kann er doch nicht sein, und da steckt sicher irgendwas dahinter. Also dieses Gerüchtewesen rund um Ismailia, das haben nicht erst europäische Illustrierte hervorgebracht, das ist etwas, das es bereits im 12., 13., 14. Jahrhundert in islamischen und arabischen Quellen ebenfalls vom Mainstream her sehr genau gibt über die Ismailia in Südwestarabien. Ganz kurz sollte ich einfach sagen, und Sie müssen das nicht mit allzu vielen Fakten zu sehr belästigen, aber es ist halt doch nützlich angesichts der heutigen Morgennachrichten ein bisschen mehr Wissen über die Dinge zu haben als vielleicht noch vor einigen Wochen, dass die Schiiten im Islam etwa 11% der Weltbevölkerung des Islam ausmachen und die Sunniten dementsprechend 89%. Die Schiiten sind in sich viel, viel heterodoxer, umfassen also viele kleinere Gruppen und Kleinstgruppen, während die Sunniten, die ohne dies schon 89% der Weltbevölkerung im Islam ausmachen, in sich nur in vier große Rechtsschulen gegliedert sind. Also insgesamt viel homogener die einen, die großen, viel heterogener, heterodoxer die anderen. Am äußersten Rand der Schia befindet sich also die vorhin angesprochene Gruppe der Ismailia als eine davon, als eine, die ähnlich wie andere anderswo, etwa die Aleviten in der Türkei und in Syrien, immer mit diesem Stigma der Ruchlosen verbunden waren. Die Gruppe, die all das für sich erlaubt, was bei uns verboten ist. Die Gruppe, wo Männer und Frauen angeblich, so munkelt man, gemeinsam beten dürfen. Schock. Und nicht die Frauen weiter hinten, die Männer weiter vorn, wie normalerweise in der Raumanordnung in einer Moschee. Die Gruppe, wo im Prinzip jeder junge Mann mit jeder jungen Frau, und wenn sie es nur will, auch vor der Ehe Sex haben kann. Die Gruppe, wo angeblich sogar, um Gott besonders nahe zu sein, Wein erlaubt ist, rauschartige Trancezustände erzeugend, wo Mann und Frau in diesem gemeinsamen Gebet angeblich sich eben orgiastisch vereinigen, um Gott im Rausch nicht nur nahe zu werden, sondern eins mit ihm zu werden. Wie Sie unschwer erahnen, schon aus meiner Darstellung, und so war sie auch gemeint, ist mehr als die Hälfte davon natürlich erstunken und erlogen. Die andere Hälfte, die sogenannten Halbwahrheiten, gehören in ganz andere Kontexte transferiert, um überhaupt zu so etwas wie Wahrheiten zu werden. Darum geht es aber nicht. Darum geht es jedenfalls bei einer Analyse dieser islamischen Darstellungen aus dem Mittelalter über diese Minoritäten ganz sicher nicht. Diese Minoritäten werden so dargestellt, weil man es braucht zur Stabilisierung der eigenen Ordnung. Weil damit eine notwendige Grenze gezogen werden kann, jenseits derer das Verbotene haust. Und diese notwendige Grenze, jenseits derer das Verbotene haust, braucht man natürlich zur Stabilisierung, zur symbolischen und ideologischen Stabilisierung der eigenen Ordnung. Viel mehr, als dass man irgendwas über diese anderen wirklich aussagen möchte. Obwohl es das noch als Nachtrag zu den Halbwahrheiten oder zu Stereotypen generell schon so ist, wie Sigmund Freud einmal weise geschrieben hat, dass Witze und Lügen das große Gemeinsame haben, dass sie umso besser wirken, je mehr Wahrheitsanteile sie enthalten. Und es natürlich auch notwendig ist, in die Lügen über die Minderheiten unbedingt notwendige Halbwahrheiten einzuschleusen, damit sie greifen und funktionieren. Sonst ist das viel zu leicht zu enttarnen. Tatsächlich, wenn man sich die Geschichte der Ismailiten oder anderer ähnlich oft verfemter Minderheiten in der islamischen Welt ansieht, und da gehört im Übrigen das Judentum ganz selten dazu, weil es relativ selten innerhalb der islamischen Geschichte vor dem Kolonialismus Verfolgungen ausgesetzt war, wie sie im Christentum gang und gäbe waren. Aber wenn man sich diese islamischen Sekten eben anschaut, die viel eher, weil nahe den Verfemungen und Verfolgungen ausgesetzt waren, dann zeigt sich, dass deren Eigendarstellung eben schon da oder dort diese Halbwahrheiten in ganz anderem Kontext zu bestätigen scheinen. Es ist eine Tatsache, dass Männer und Frauen in nicht so hierarchischen Verhältnissen wie in der Moschee in ihren Bethäusern beten konnten. Es ist eine Tatsache, dass sie viele Rituale anders praktizierten oder nicht praktizierten, die im orthodoxeren Islam üblich sind. Und es ist eine Tatsache, dass der Umgang mit der Sexualität vor der Ehe da oder dort weniger stark tabuisiert war wie im Islam. Hier ist es sehr oft so, dass es eine tatsächliche Umkehrung gibt zwischen dem, was bei uns erlaubt ist und dem, was dort erlaubt ist und dem, was bei uns verboten ist und dort verboten ist. When the children Tatsächlich sieht man sich die Eheverhältnisse im islamischen Mainstream des Hochmittelalters an. So zeigt sich, dass gerade die Jugendlichen körperlich und in ihren Geschlechterbeziehungen zueinander mit sehr vielen Tabus leben müssen und dass die eigentliche Enttabuisierung, so sie stattfindet, dann innerhalb der Ehe stattfindet. Da darf bis zu einem gewissen Grad davon ausgegangen werden, dass im Unterschied zum christlichen Eherecht, das islamische Eherecht der Frau, die Möglichkeit auf ein eigenes Recht auf Sexualität zugesteht, dass also Sex nicht nur dann gehabt werden kann, wenn es um Kinder geht. Da ist es so, dass die Frau das Recht hat, von sich aus auch die Scheidung zu verlangen, wenn es keine Befriedigung in körperlicher Hinsicht gibt und wenn es auch im Alltag und im Haushalt nicht passt. innerhalb der Ehe, meine ich also, sind hier die liberaleren Verhältnisse als Möglichkeit zumindest größer, auch wenn die gewaltsamen und hierarchischen Elemente drohend natürlich bekanntermaßen vorhanden sind. Kommen wir jetzt zum letzten Beispiel, das sich zum Schluss mit der Frage auseinandersetzen soll, wie es denn eigentlich bei uns in unseren Gesellschaften aussieht, wenn es um dieses Verhältnis mit muslimischen und orientalischen Gesellschaften geht und was das über unsere Gesellschaften eventuell auch aussagt. Der Autor, der hier natürlich der Ausgangspunkt für alle zeitgenössischen Überlegungen zu sein hat, egal ob man Literaturhistoriker oder Ethnologin oder Politikwissenschaftler oder Philosophin wäre, ist Edward Said und sein bekanntes Buch Orientalism, sowie einige seiner Folgebücher wie Culture and Imperialism und so weiter. In diesem 1978 erstmals in der allerersten Auflage erschienenen Arbeit hat Edward Said, der ursprünglich Musiktheoretiker und Literaturhistoriker war und aus einer bekannten palästinensisch-christlichen Familie stammt, herausgearbeitet, wie die europäischen Imaginationen vom Orient in den großen Kolonialmächten und in deren Kulturgeschichten entstanden sind. Er hat sich also auseinandergesetzt mit Orientalismus als einem Konstrukt vom Orient, das in Literaturgeschichte, in Oper, in Musikgeschichte, in der Malerei den Aufstieg des Kolonialismus in Afrika, Asien und anderswo begleitet hat, befördert hat, abgesichert hat, ausgestaltet hat. Dieser große Wurf ist von vielen kritisiert worden, zu Unrecht, wie ich meine, von manchen zu Recht, aber auch hier ist es ähnlich wie bei Malinowski so, jetzt 25 Jahre später kann man sagen, ein Kern ist wichtig und unverzichtbar aus unserer heutigen Warte. Auf diesen Kern möchte ich mich beziehen und eben darauf eingehen, dass Edward Said sehr schön zeigt, etwa an der Kunst- und Kulturgeschichte Frankreichs und Großbritanniens, wie mit Romanen von der Art des Heart of Darkness oder Lord Jim von Joseph Conrad in Großbritannien oder Flaubert, Salammbô, einer der berühmten Romane von Flaubert in Frankreich oder mit Rossinis Die Italienerin in Algier eben Bilder vom Orient entworfen wurden, die immer die fremde Gesellschaft als Unterlegene und Unterworfene präsentiert und repräsentiert haben und in der zugleich alles, was bei uns erlaubt ist, dort nicht mehr oder längst nicht mehr vorhanden ist, während alles, was bei uns verboten ist, dort verruchterweise noch immer irgendwie erlaubt gelassen wird. Und von daher die berühmten Gemälde etwa der französischen Maler der Mitte des 19. Jahrhunderts, in denen schwüle Haremszenen das zentrale Sujet sind, leicht verhüllte Buben und Frauen zur Ergötzung des europäischen Oberschichtpublikums eben die Palette rauf und runter variiert werden bis zum geht nicht mehr. Dieser klassische europäische koloniale Orientalismus, den möchte ich nebenbei bemerkt doch unterschieden wissen, wenn man mich jetzt einen übertriebenen Mozart-Fan nennt, dann trage ich das mit Fassung, vom aufgeklärten Orientalismus, etwa des Schikaneder in der Zauberflöte oder vom aufgeklärten Orientalismus, wie er auch in der Entführung aus dem Serail zum Ausdruck kommt. Also aufgeklärter ist nicht kolonialer Orientalismus oder etwa von dem Orientalismus ebenfalls aufgeklärter Provenienz, wie er bei Lessings Ringparabel in Nathan den Weisen angesprochen ist. Zugleich scheint mir aber, dass der Orientalismus, von dem Edward Said völlig zu Recht spricht, wenn er die Verhältnisse in der Kultur und Kulturproduktion von England oder Frankreich oder Holland in Bezug auf Indonesien diskutiert, dieser klassische koloniale Orientalismus sich auch sehr deutlich unterscheidet von etwas, was ich Frontier Orientalism genannt habe und das sich eben in Österreich, Ungarn, in Venetien und Slowenien, aber auch in Russland und in Teilen Spaniens als historisches Erbe entwickelt hat. Dieser Kolonialismus gegenüber muslimischen und anderen Regionen außerhalb Europas, aber ebenfalls im Nahbereich Europas, war nicht gerichtet auf Überseekolonien wie der in Indonesien durch Holland oder in Indien durch Großbritannien. Der bezog sich auf nahe Gebiete wie Bosnien durch Österreich, Ungarn oder den Kaukasus durch Russland oder Rio de Oro, Mauretanien und Ceuta durch Spanien. Diese nahe gelegenen Regionen gingen zurück auf eine Vorgeschichte, in der die Vorgänger dieser nahen Territorien keine Unterworfenen in fremden Kolonien waren, wo man Tage oder Wochen lang hinfahren musste, um dann mit Truppen einzufallen und sie zu unterjochen und dort ein fremdes Gebiet unter Joch zu halten, sondern diese Vorgeschichte war in der Regel eine von Rivalität, die Türkenkriege, die Tatarenstürme, die Mauren, jedenfalls eine Geschichte, die in der nationalistischen Imagination als eine von Rivalität dargestellt wurde, auch wenn, wie wir wissen, de facto die Beziehungen zwischen dem Osmanischen Reich und Mitteleuropa mindestens so sehr von gegenseitiger geistiger Befruchtung und der Vermittlung von Wissen, aber auch von schönen Dingen des täglichen Lebens wie Teppichen und Tulpen geprägt waren. Die Geschichte stellte das dennoch in der Regel dar als eine von Rivalität. Wenn Sie sich also diesen klassischen Frontier Orientalism, etwa am Beispiel Österreich-Ungarns und Österreichs und des österreichischen Nationalismus näher vergegenwärtigen, dann fällt Ihnen vielleicht auf, dass an der Südostspitze des Stephansdoms auf der Hinterseite eben ein toter Türke gerade stirbt, während ein Jesuitenpater zum Himmel schwebt. Dann fällt Ihnen vielleicht auf, dass jedes Wiener Kind und jeder unglückselige Tourist erklärt bekommt, dass die Ringstraße früher der Ort war, wo der Wall gegen die Türken stand. Dann hören Sie vielleicht auch, dass bis 1960, als der Kardinal König endlich den Mut hatte, das zu beseitigen, hoch oben am Stephansdom die Aufschrift stand, 1683, schau Mohammed, du Hund. Dann wissen Sie, dass das Burgenland nur so von Türkenköpfen strotzt und es in jeder Dorfchronik irgendwelche schauerlichen Geschichten darüber gibt, wann welche Kinder von welchen Türken gegessen oder gebraten oder sonst wie wurden. Wenn man sich unter diesem Blickwinkel die österreichischen Konstruktionen vom Fremden ansieht und dabei noch imaginiert und sich erinnert, dass die Fahne rot-weiß-rot zumindest bis in meine Schulzeit hinein mit Legenden durchtränkt war, die sich darauf bezogen haben, dass Rot Sarazenenblut ist, das Erzherzog Leopold der Babenberger bei der Schlacht um Akko heldenhaft auf seine Schärpe niedertropfen ließ, bevor er dann die siegreiche Sache auf den Fahnen, auf den Kronen der Mauer wehen ließ, dann sieht man, dass die gesamte Selbstfindung Österreichs, ob es jetzt als östliches Bollwerk gegen den Südosten für ein größeres deutsches Reich, Ostmark, oder als selbstständige Entität, Rot-Weiß-Rot, konstruiert worden ist, letztlich immer mit dieser massiven Grenzziehung zum islamischen Orient als Kontrastprogramm verbunden war und es eigentlich sehr, sehr lange gedauert hat. Ich meine persönlich bis zur Regierungszeit von Bruno Kreisky, bis das Konstrukt von Grenzwall ersetzt wurde durch eine Brücke. Innerhalb dieser Art von Frontier Orientalism geistern keine leicht bekleideten Haremsfrauen herum und da wackeln auch nicht sehr viele Kinderpopos. Innerhalb dieses Frontier Orientalism ist die fremde Frau nicht das Begehrte, wie bei Flaubert's Salambo. Ist der Eros, der mitschwingt bei der Imagination der Fremden, kein Thema. Am Stephansdom, die große Plastik, ist eben ein sterbender Türke, dem die Waffen aus den Händen fallen. Und ebenso ist das Schloss des Prinz Eugen Belvedere eben als türkisches Zeltlager und Feldlager von der Architektur her komponiert. Das heißt, die Imaginationen, um die es hier geht, sind andere als im klassischen kolonialen Orientalismus. Die Imaginationen, um die es hier geht, sind solche, wo wir Männer dieses Südostbollwerkes in zwei Variationen, einer deutsch-nationalen und einer rot-weiß-roten, wo wir Männer mit der fremden Frau gar nicht viel am Hut haben, womit wir uns herumschlagen sollen, gemäß diesen ideologischen Konstruktionen. Das ist der hereinfallende, eindringende Mann, der ein Rivale ist, eben ein Soldat, der ständig diese unsichere Grenze überschreitet, von dem man nie ganz genau weiß, ob er auf dieser oder auf der anderen Seite der Grenze ist. Und was dadurch Thema der Geschlechtlichkeit ist, ist nicht die fremde Frau, sondern die eigene Frau. Die nimmt er uns nämlich weg als Bedrohung. Das ist dann auch genau der Punkt, wo Jörg Haider aufruft, warum sollen wir die Türken hereinlassen, wenn unsere Vorfahren gegen sie gekämpft haben. Und an diesen Mythen kann heute jederzeit angesetzt werden. Well, I said often done before, my neighbor from next door, one fine summer's day went out to the shops to walk about, and as he found it up, poor fellow, he took with him his great umbrella. When that one noisy little man, he came out and waved his flag, and William came in jacket trim, and brought his wooden hoop with him, and Arthur brought his toys, and joined the other bully boys. Well, those silly bully boys, they lost all their toys. The tall Agrippa lives close by, so tall he almost touched the sky. He was a giant through and through, he was a giant through and through. He called out in an angry tone to leave my neighbour alone, but they didn't mind a bit what tall Agrippa said of it. Well, those silly bully boys, they've lost more than their toys. What tall Agrippa felt his rage, just look at him on this very page. He seizes Arthur, seizes Ned, he smashes all their tiny heads. Then they don't scream and they don't call, they are corpses, one and all. Three little corpses, one, two, three.